ARD.
Proteste in der Ukraine, warum die Menschen gegen ein neues Gesetz von Selenskyj auf die Straße gehen.
Fahrradraser in Bayern, ein Bürgermeister will dagegen jetzt Blitzer aufstellen.
Und Hype um Plüschmonster, erster Labubu-Shop eröffnet in Deutschland.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Ja, hallo. Am Freitag, dem 25. Juli, kurz vorm Wochenende, sagen Julia Barth und Philipp Lacomi nochmal guten Morgen.
Guten Morgen.
Die Ukraine macht jetzt schon seit einigen Jahren regelmäßig Schlagzeilen. Seit Russland den Angriffskrieg auf das Land begonnen hat, wird viel darüber gesprochen, wie man die Ukraine unterstützen kann, mit Waffen und mit Geld, um sich gegen Russland zu wehren und ob es irgendeine Möglichkeit gibt, diesen Krieg zu beenden. Diese Woche ist die Ukraine aber mit einem ganz anderen Punkt in den Schlagzeilen.
Da sind nämlich jeden Tag tausende Menschen auf die Straße gegangen, vor allem viele junge Ukrainerinnen und Ukrainer, um gegen ein neues Gesetz des Präsidenten Volodymyr Selenskyj zu demonstrieren, von dem viele befürchten, es macht alles, was die Ukraine in den vergangenen Jahren gegen die Korruption im Land getan hat, zunichte. Und als ich das gehört habe, dachte ich echt, wenn die Menschen, die sich da seit 3,5 Jahren im Krieg befinden, noch die Kraft aufbringen, für Demos auf die Straße zu gehen, dann scheint da echt was schief zu laufen.
Und es ist aus Sicht der Demo-Teilnehmer auch so. Katharina ist eine von ihnen und sie beschreibt das so.
Das ist demoralisierend. Mein Mann an der Front ist schockiert. Er hat mir geschrieben und ist dankbar, dass ich heute hier bin. Aber er fragt sich, wofür er überhaupt kämpft. Klar, für die Ukraine. Aber wohin wird er zurückkehren? Das hier zerstört unser Land.
Damit ihr versteht, was sie damit meint, erklären wir mal, worum es da grundsätzlich geht. Die Bekämpfung von Korruption ist schon lange ein großes Thema in der Ukraine und um die in den Griff zu kriegen, die Korruption, wurden dort zwei unabhängige Stellen gegründet, das Nationale Antikorruptionsbüro und die spezialisierte Antikorruptionsstaatsanwaltschaft.
Und diese Behörden haben in den letzten Jahren auch Anklage erhoben gegen hohe Regierungsbeamte, wenn sie zum Beispiel das Gefühl hatten, die lassen sich bestechen oder arbeiten in die eigene Tasche. Die beiden Stellen haben also durchaus was getan, auch wenn Kritiker da immer wieder gesagt haben, ja, da ist noch Luft nach oben. Sie haben sich aber eben nicht davor gescheut, auch den hohen Tieren in der Regierung genau auf die Finger zu schauen.
Anfang der Woche hat Präsident Selenskyj ein neues Gesetz durchgesetzt, von dem viele sagen, damit wird die Unabhängigkeit dieser Antikorruptionsstellen stark eingeschränkt. Denn ab jetzt kann der Generalstaatsanwalt, also der oberste Staatsanwalt des Landes, den Mitarbeitenden dieser Antikorruptionsbehörden auf allen Ebenen Anweisungen geben, sogar den Chefs.
Er kann sich sämtliche Unterlagen aushändigen lassen und sogar auch Ermittlungen komplett stoppen. Und das gilt auch für Verfahren gegen Regierungsmitglieder. Alles, was er dafür sagen muss, ist, die Antikorruptionsbehörde arbeitet in diesem Fall nicht effektiv.
Soweit so okay, könnte man meinen, die Arbeit dieser Behörden soll ja irgendwie auch was bringen. Aber das Brisante dabei ist, dass dieser Generalstaatsanwalt, der jetzt so viel Macht kriegt, erst vor kurzem von Volodymyr Selenskyj persönlich ernannt wurde.
Und der sich da möglicherweise jemanden ausgesucht hat, der vielleicht auch mal ein Auge zudrückt, wenn in Selenskyjs Regierung was schiefläuft in Sachen Korruption. Das ist zumindest die Befürchtung.
Selenskyj selber hat dieses neue Gesetz damit begründet, dass er sagt, diese Antikorruptionsbehörden stehen zu sehr unter dem Einfluss Russlands, sind also quasi unterwandert vom Kriegsgegner. Und Selenskyj sagt, er will die Arbeit dieser Stellen mit dem neuen Gesetz effektiver machen und beschleunigen.
Warum glauben ihm das viele Leute offensichtlich nicht? Das liegt daran, dass es Berichte gibt, dass dahinter eigentlich ein Machtkampf steckt. Angeblich sei der Auslöser für dieses Gesetz nämlich gewesen, dass die Antikorruptionsbehörden gegen einen ehemaligen hochrangigen Politiker ermittelt haben, der Selenskyj nahestehen soll. Und das soll ein Grund sein, warum er mehr Kontrolle über diese Behörde will.
Klingt alles nicht so wirklich gut. Trotzdem kann man sich fragen, was hat die Demonstrantin, die wir am Anfang jetzt gehört haben, damit gemeint, wenn sie sagt, dieses Gesetz zerstört unser Land?
Das hat vor allem was damit zu tun, dass die Ukraine ja seit Jahren Mitglied in der EU werden will. Und eine ganz zentrale Bedingung dafür, überhaupt in die Nähe von so einem EU-Beitritt zu kommen, ist, dass das Land seine Korruption los wird oder zumindest konsequent bekämpft.
Ja, deshalb waren jetzt auch Politiker aus Brüssel alles andere als begeistert, als sie von dem Gesetz gehört haben, weil auch sie finden, das geht in die falsche Richtung. Und Oylana, die diese Woche auch bei einer Demo war, hat genau diese Befürchtung, dass die Ukraine so eben eher noch weiter wegrückt von einem möglichen EU-Beitritt.
Das war eine Forderung der europäischen Partner für die europäische Integration. Dieses Gesetz macht jetzt den ganzen Kampf der Ukrainer für die europäische Integration zunichte, einschließlich der Maidan-Revolution und der Verteidigung gegen Russland. All diese Opfer waren umsonst.
Ja, und gestern hat Selenskyj auf die Kritik und auch die Proteste reagiert und nochmal ein neues Gesetz auf den Weg gebracht. Das dann mit dem Versprechen, dass die Antikorruptionsbehörden so auf jeden Fall unabhängig arbeiten können sollen.
Diesen Kurswechsel hat man dann auch direkt auf der Straße gemerkt. Gestern haben in der Hauptstadt Kiew nämlich sehr viel weniger Menschen demonstriert als in den Tagen davor. Unsere Kollegen haben da unter anderem den Studenten Damiro getroffen und für ihn ist das ein Zeichen, dass die Proteste wirklich was bewirkt haben.
Meiner Meinung nach hat Selenskyj die Reaktion der Zivilgesellschaft und verschiedener Nichtregierungsorganisationen gesehen und versucht, die Situation zu stabilisieren und einen Kompromiss zu finden.
Ja, dieser Kompromiss ist allerdings noch nicht in trockenen Tüchern. Der Gesetzentwurf liegt jetzt zwar im Parlament, aber es ist noch überhaupt nicht klar, wann das nächste Mal zusammenkommt und darüber abstimmt, sodass das dann auch gilt.
Unsere Kurznachrichten.
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat angekündigt, Palästina als Staat anzuerkennen. Er hat auf X geschrieben, dass er das im September bei der UNO-Generalversammlung offiziell verkünden will. Macron sagt, dass es halt dringend notwendig sei, dass der Krieg im Gazastreifen endet und die Zivilbevölkerung gerettet wird. Der Staat Palästina müsste aufgebaut werden, allerdings unter der Bedingung, dass er entmilitarisiert wird und Israel als Staat anerkennt. Frankreich wäre das 148. Mitgliedsland der Vereinten Nationen, das Palästina als Staat anerkennt. Deutschland und die USA gehören nicht dazu.
Der US-Chip-Konzern Intel hat seine Pläne für eine Fabrik in Magdeburg endgültig aufgegeben. Dort sollten eigentlich 30 Milliarden Euro investiert werden und 3.000 Arbeitsplätze entstehen. Hatten sich viele in Sachsen-Anhalt auch schon sehr drauf gefreut. Der neue Intel-Chef will sich jetzt aber offenbar auf das Geschäft in den USA konzentrieren. Der Chip-Hersteller hat zuletzt große Verluste gemacht.
Der berühmte US-Profi-Wrestler Hulk Hogan ist tot. Er ist mit 71 Jahren im Kreis seiner Familie gestorben. Woran genau, ist noch nicht klar. Er war bekannt für seine halblangen blonden Haare und seinen Schnäuzer und wurde in den 80ern zu einer weltweiten Wrestling-Legende. Zuletzt hatte Hogan durch seine Auftritte im Wahlkampf für Donald Trump für Aufmerksamkeit gesorgt.
Ich bin jetzt alles andere als ein Tour de France-Fan, aber wenn man im Moment den Fernseher anmacht, kommt man ja kaum drum rum, da mal kurz reinzuschauen. Und dann denke ich wirklich immer, die fahren da selbst bei Bergetappen, wo ich ehrlicherweise wahrscheinlich absteigen und schieben würde, mit Durchschnittsgeschwindigkeiten, die schaffe ich nicht mal im Ansatz auf ebener Strecke und einem ausgebauten Fahrradweg.
In Oberhaching, südlich von München, scheint es im Gegensatz zu dir ein paar Radfahrer zu geben, die offensichtlich das Gefühl haben, sie fahren bei der Tour de France mit. Auf dem Radschnellweg dort sind so viele Radfahrer zu schnell unterwegs, dass der Bürgermeister jetzt ernsthaft überlegt, Blitzer für Radfahrer aufzustellen.
Stefan Schelle heißt der Mann und der ist gerade echt genervt von den vielen Radfahrern, die rasen, drängeln oder falsch überholen. Fast 5000 Radfahrer sind an einem Wochenende bei gutem Wetter auf diesem Radschnellweg unterwegs und der Bürgermeister sagt, dass wenn von tausenden Radlern auch nur ein kleiner Prozentsatz die Verkehrsregeln missachtet, führt das schon zu großen Problemen.
Jetzt kann man Radfahrer natürlich nicht so blitzen wie Autofahrer. Erstmal gibt es dafür gar keine zugelassenen Blitzer. Und dann haben die ja auch keine Kennzeichen vorne oder hinten. Aber Stefan Schelle, der Bürgermeister, sagt, wenn man sie fotografiert und sie dann einen Unfall verursachen, hätte man zumindest einen Beleg, dass sie zu schnell unterwegs waren, falls es dann zu einem Verfahren kommt.
Also am Ende des Tages geht es darum, dass man mit Lichtschrankenmessungen und einem gerichtsverwertbaren Verfahren und Foto zum Schluss dokumentieren kann. Pass auf, du bist mit 55 in der Tempo 10 kmh-Zone da durchgerauscht und jetzt hast du ein Problem.
Die Gemeinde hat auch kurz drüber nachgedacht, so elektronische Anzeigen aufzustellen, wie es sie für Autofahrer gibt, die mit diesem Smiley und der Geschwindigkeitsanzeige. Kennt ihr vor allem von so Durchfahrtsstraßen in Dörfern. Wenn der Smiley lächelt, ist alles gut. Wenn du zu schnell bist, gehen die Mundwinkel nach unten. Aber da gab es in Oberhaching die Befürchtung, das spornt die Radraser vielleicht eher noch an, Geschwindigkeitsrekorde aufzustellen, weil man dann sieht, wie schnell man fährt. Deshalb die Idee mit dem Blitzer.
Jetzt reden wir hier über einen Radschnellweg. Klingt ein Fahrradblitzer jetzt irgendwie erstmal typisch deutsch und spießig. Aber Stefan Schelle betont, er ist nicht nur als Bürgermeister, sondern auch persönlich großer Fan vom Radfahren und will das auch unterstützen. Aber es gibt eben leider eine gewisse Anzahl an Rasern, die sich jedes Recht rausnehmen, sich nicht an Verkehrsregeln halten und ihn ärgert, dass damit dann der Ruf der Radfahrer generell beschädigt wird.
Und dass die ja auch eine Gefahr für die anderen Verkehrsteilnehmer darstellen, die da zu schnell unterwegs sind. Und deshalb will er mit seinem Vorschlag vor allem für Achtsamkeit werben.
Also unser Ziel ist im Prinzip ganz einfach. Unser Ziel ist, dass wir alle etwas mehr Gelassenheit und Vernunft an den Tag legen, etwas mehr Rücksicht. Und da dann braucht man überhaupt nichts mehr. Wir brauchen keine Schwellen und kein Blitzer und dann funktioniert das alles wunderbar.
Ja, vielleicht gibt es ja Menschen, die das auch in ihrer Heimat schon mal erlebt haben und sich denken, das mit so einem Blitzer wäre nicht nur was für diesen Radweg in Oberhaching. Auf jeden Fall hat das Thema ziemlich hohe Wellen geschlagen. Halb Deutschland hat darüber berichtet.
Und auch wenn Fahrradblitzer erstmal ein bisschen übertrieben klingen, vielleicht erinnert uns das alle nochmal daran, aufeinander zu achten, Rücksicht zu nehmen. Wir müssen im Straßenverkehr nicht unbedingt für die Tour de France trainieren. Ja.
Jede Generation hat ihre Sammelleidenschaft. Briefmarken, Münzen, Pokémon-Karten, Panini-Fußballbilder,
oh ja.
Diddle-Blätter, Tamagotchis. Ich wette, bei irgendwas hat es jetzt Klick gemacht. Und vielleicht auch nur, weil man es einfach noch als nervigen Trend in Erinnerung hat. Und jetzt gibt's was Neues, und zwar Labubus. Kleine Plüschmonster mit cooler Augen und 9 gefletschten Zähnen, die von Jugendlichen gehypt werden, aber vor allem mittlerweile weltweit auch viele Handtaschen von Erwachsenen schmücken.
Wir wollen mal drauf schauen, warum es da so einen Hype gibt. Ich kann den schon mal so gar nicht verstehen. Bisher haben aber alle möglichen Menschen im Internet diese Labubus bestellt. Jetzt macht in Berlin-Mitte der erste Labubu-Laden in Deutschland auf. Und es wird damit gerechnet, dass es da so einen richtigen Fan-Andrang gibt. In London gibt es so einen Laden schon. Und da kam es wegen der vielen Leute sogar zu echt chaotischen Szenen vor dem Geschäft. Und das Unternehmen musste den Verkauf zwischenzeitlich sogar unterbrechen.
Diese Sammelfiguren, die Labubus, kommen aus China, sind ungefähr 8 cm groß. Es gibt sie aber auch in ganz klein für den Schlüsselanhänger oder als große Plüschtiere. Die basieren auf einer Kinderbuchreihe namens Die Monster. Und seit 2019 werden diese Labubus vom chinesischen Spielzeughersteller Popmart hergestellt. Und in den letzten Monaten gingen die Teile dann halt auch bei uns in Deutschland auf TikTok und Co. halt richtig durch die Decke. Das Unternehmen Popmart ist mittlerweile rund 37 Milliarden Euro wert.
Aber warum sind die jetzt so extrem angesagt? Hab vielleicht nicht nur ich mich gefragt. Das Besondere ist, dass die Labubus in sogenannten Blackboxen oder Blindboxen verkauft werden. Also in einer so neutralen Verpackung, dass man vorher nicht sieht, welche Sammelfigur genau in dem Paket drin ist. Und dadurch gibt es halt auch eine große Spannung beim Auspacken.
Ich bin jetzt gespannt, was für Farben ich bekommen werde. Oh, die sieht aus wie meine Katze.
Da freut sich aber jemand.
Ja, also, dass man vorher nicht weiß, was drin ist, hat man ja jetzt gerade gehört, sorgt natürlich dafür, dass einige Fans dann sehr, sehr viele kaufen, um endlich den Lieblings-Labubu zu bekommen oder einfach die Sammlung zu erweitern. Und natürlich wird das Angebot auch verknappt, also nicht jede Figur gibt es gleich oft.
Das ist dann im Grunde wieder so ganz ähnlich wie bei den Panini-Bildchen.
Ja.
Inzwischen tragen auch Promis wie Rihanna, Dua Lipa, Madonna oder die Beckham-Familie diese Labubus. Es gibt aber auch noch andere Menschen wie mich, die diesen Hype überhaupt nicht nachvollziehen können. Auch diese TikTok-Userin zum Beispiel, die Labubus optisch so beschreibt.
Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber dieses kleine besessene Frettchen ist einfach wirklich gottlos und macht jede schöne Tasche wirklich ultimativ ugly.
Ich fühl's total.
Ultimativ hässlich ist schon ein Superlativ. Die österreichische Tageszeitung Der Standard hat jetzt auch einen Artikel dazu, habe ich in der Recherche nochmal gelesen, und der hatte die Überschrift Labubu-Hype, sie sind abgrundtief hässlich, aber so hässlich, dass sie wieder süß sind. Also es scheinen sich die Geister so ein bisschen. Fakt ist aber, in China sammeln schätzungsweise 50 Millionen Jugendliche die Plüschmonster und auch in Deutschland gibt es halt inzwischen viele Fans. So ein Labubu kostet immerhin 15 bis 30 Euro, also da macht das Unternehmen wahrscheinlich auch ordentlich Umsatz.
Ja, und durch diesen Sammlereffekt werden die natürlich auch weiterverkauft, die Labubus. Wenn man im Internet mal schaut, gehen die Secondhand so bei 10 bis 20 Euro los, aber man findet auch ganz schnell welche für über 100 Euro.
Ja.
Und das ist alles immer noch nichts gegen den menschengroßen Labubu, der vor ein paar Wochen in Peking verkauft wurde, für umgerechnet 130.000 Euro. Wahnsinn.
Ja, ihr könnt uns ja mal schreiben, ob ihr mit den Labubus irgendwie was anfangen könnt. Wir verabschieden euch jetzt ins Wochenende. Wenn euch das gefallen hat, was ihr hier gehört habt, dann lasst uns gerne eine Bewertung oder ein Abo da oder empfehlt uns weiter, würden wir uns sehr drüber freuen.
Und wir haben auch eine Empfehlung an euch. Hört doch mal in den Podcast Berlin Code rein. Da erklärt euch Linda Zervakis, wie die Bundespolitik funktioniert, wer was macht im Berliner Regierungsviertel und vor allem warum. Zusammen mit dem Team aus dem ARD Hauptstadtstudio entschlüsselt Linda Entscheidungen aus Bundestag, Kanzleramt und aus den Parteizentralen.
Immer freitags kommt eine neue Folge und auch mal zwischendurch, wenn was Außergewöhnliches passiert. Den Podcast findet ihr genauso wie unseren in der ARD Audiothek, aber natürlich auch in jeder anderen Podcast-App, die ihr nutzt.
Hier sind am Montag Magda und Moritz für euch da. Wir sagen Tschüss und schönes Wochenende.
Ciao, macht's gut.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Mitteldeutschen Rundfunk.